Dankeschön. Darauf trinke ich ein. Dann greife ich das doch gleich auf. Danke dir. Ja, ich bin dir dankbar, dass du das sagst. So ein Applaus kann manchmal ein bisschen cheesy sein. Das ist eine Challenge, in der ich auch immer drin bin, wenn man Leute auffordert, was zu tun. Aber ich möchte an dem zweiten Teil stehen bleiben, nämlich mit dem, es drückt was aus. Und ich glaube, dass es Entscheidungen gibt, die wir treffen können, mit denen wir etwas ausdrücken, dem dann unser Empfinden, unsere Seele und unser Sein nachkommt. Also in dem Moment, wo ich mich vielleicht überwinde, einen Applaus zu bringen, den ich vielleicht cheesy finde, drücke ich aber aus, Gott ist König, Gott ist Herr, ich stehe vor ihm, ich gebe ihm Ehre und das gebe ich jetzt, dem gebe ich jetzt Ausdruck mit etwas wie einem Applaus. Und was ganz Ähnliches ist auch passiert vor zwei Songs. Wir haben ein Lied gesungen, in dem wir immer wie gesagt haben, dein Name. Dein Name. Lass uns mal kurz an dem Punkt stehen bleiben. Wir könnten uns fragen, was soll das? Dein Name. Ich sage das ja auch zu keinem Menschen. Milena, dein Name. Dein Name. Also, normalerweise sage ich, du Milena, also ich feiere dich, aber warum dieses dein Name? Und das ist ganz, ganz spannend, weil ich glaube, dass es ähnlich ist wie mit dem Applaus. Ich glaube, indem wir uns bewusst machen, was der Name Gottes, was der Name Jesu bedeutet, kommt was in Kraft und wir sagen es, und das ist auch ähnlich, ich könnte die ganze Setlist durchmachen, merke ich gerade, mit Praise the Lord, O my soul. Das ist ja eine Aussage, die David trifft, wo er sagt, meine Seele, offensichtlich gibt es gerade einen Zustand, der dir nicht nach Preisen ist, also befehle ich dir, preis den Herrn. Das sind alles drei, verzeiht, wenn ich so sage, künstliche Entscheidungen, die aber etwas zum Ausdruck bringen. Und jetzt habt ihr gerade als Gemeinde eine Reihe an Predigten zum Namen Gottes. Und spannend ist, dass wir in der Bibel ganz unterschiedliche Bezeichnungen des Namens Gottes finden. Und da passt das hervorragend dazu, und ich möchte euch mit reinnehmen in eine Bedeutung eines Gottesnamens und mache das mit einer Geschichte aus dem Alten Testament. Ich habe mich entschieden, euch nicht die ganzen Bibeltexte anzublenden, sondern wo es steht, dann könntet ihr es nachschlagen. Die von euch, die sagen, ich muss es mitlesen, könnt es tun. Aber ich möchte zum einen Dinge nacherzählen und zum anderen dann auch später was vorlesen. Und zwar ist es eine Geschichte aus dem zweiten Buch Könige, Kapitel 4. Einige von euch werden die kennen, vielleicht sogar manche nicht. Dann ist es großartig. Und diese Geschichte, die klingt unglaublich. Und fängt erstmal super dramatisch an. Kontext. Es gibt wohl eine Gruppe von Propheten, die prophetischen Dienst machen. Also Gott dienen, indem sie prophetisch sprechen. Und so ein Prophet stirbt und hinterlässt seiner Frau und seinen Söhnen einen Schuldenberg. So, dass die Frau unter arge Bedrängnis kommt, weil jetzt die Leute kommen und das Geld eintreiben wollen, das nötig ist. Und sie kommt in die Gefahr, dass sie ihre Söhne in die Sklaverei verkaufen muss, um diese Schulden zurückzuzahlen. Und jetzt geht sie zu dem großen Propheten Elisa und steigt ein, wenn wir diese Stelle lesen, mit dem Intro, dass sie sagt, Elisa, du weißt doch, mein Mann, das war einer von euch. Das war ein Großer, der hat Gott gedient. Und dann dieses, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Und sie appelliert da wirklich an Gottes und an die Hilfe von Elisa. Der hat Gott das ganze Leben gedient. Wie kann das sein, dass wir jetzt so ein Problem haben? Was sollen wir machen? Was sollen wir tun? Und Elisa, also manchmal in der Bibel, ne, antwortet in Vers 2, was soll ich für dich tun? Aha. Und nächste Frage, was habt ihr denn noch im Haus? Und die Antwort von der Frau, die ist so ernüchternd, dass auch wir, wenn wir in Nöten sind, vermutlich selten eine Situation hatten, wo so wenig war, was da war. Denn sie sagt, ich habe noch eine Handvoll Öl übrig. Und mit dieser Handvoll, wenn man sich das genau anguckt, wird wahrscheinlich genau die Menge gewesen sein, die man nutzt, um einen Menschen zu salben. Das ist nicht viel. Das heißt, die sind bettelarm und haben ein Problem. dann sagt Elisa, okay, verstanden, geh bitte zu den Nachbarn und erbitte dir Gefäße zum Ausleihen. Aber nicht zu wenige. Ich habe keine Ahnung, was emotional in der Frau vor sich gegangen sein muss, als die bei den Nachbarn klopft und sagt, ihr müsst mal größere Gefäße ausleihen. Wofür? Ich weiß es nicht. Oder die Nachbarn haben vielleicht gedacht, jetzt speziell Ölgefäße, wir wissen doch um deinen Zustand, wozu solltest du jetzt noch große Gefäße? Wir wissen es nicht. Aber es ist krass, sie soll und dann macht sie das. Und dann, als sie diese Gefäße hat, soll sie wieder reinkommen, die Tür hinter sich schließen und von diesem Öl, das sie noch hat, von dieser Handvoll, soll sie in diese Ölgefäße, die sie ausgeliehen hat, reingießen. Und sie fängt an zu gießen und gießt und der erste Krug wird voll und gießt weiter und der zweite Krug wird voll und alle Krüge werden voll Öl. Sorry, hört sich krass an wie Tischlein deck dich oder diese Geschichte mit dem Brei, der nicht aufhört. Aber das ist kein Märchen, sondern das ist etwas, was Gott tut. Das ist ein belegtes, berichtetes Wunder aus der Bibel. Und dieses Ölfließen hört erst auf, als das letzte Gefäß dran ist und voll ist. Und dann versiegt das Öl. Spannende Frage, die heute aber nicht Predigtthema ist. Wäre noch mehr Öl drin gewesen, wenn sie noch mehr Gefäße hingestellt hätte? Oder weniger, wenn sie weniger hingestellt hätte. Ja? Ja, auch das. Und dann sagt Elisa zu ihr, so mega, jetzt hier habt ihr, nimm und verkauf dieses Öl und von dem und zahl deine Schulden und von dem, was übrig ist, davon könnt ihr leben. Also das muss so eine Menge gewesen sein und so kostbar, dass sie davon die Schulden bezahlen konnte und danach fürs Leben hatte. Eine Versorgung, die aus dem Nichts quasi kam. Nee, aus dem Nichts nicht, denn es kam ja von Gott, aber es war Erbitte, aber nicht zu wenig. So ein spannender Satz. Erbitte, aber nicht zu wenig. Eine mutige Entscheidung von der Frau. Nächste Geschichte. Abraham und Isaak. Wir lesen im 1. Mose 22, Vers 8 und ich gebe euch kurz den Kontext dazu. Abraham und Sarah kennen wir. Abraham kriegt von Gott dieses Versprechen, als er ihn vors Zelt führt, schau auf den Sand und jetzt zähl die Körner. Ihr könnt ja mal versuchen, ob ihr die Körner zählen könnt, die ihr allein auf diesem Sandbild seht. Wahrscheinlich nicht hochauflösend genug dafür, aber auch das würde nichts ändern. Abraham kommt natürlich für sich zum Ergebnis, kann er nicht. Die Sterne am Himmel, er kann sie nicht zählen. Und Gott sagt ihm zu, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Problem aber, und wir wissen das, die haben keine Kinder. Nachkommen ohne Kinder, enorm schwierig. Und Gott macht dieses Wunder und sagt, ihr werdet ein Kind kriegen. Und dann wissen wir auch, ganz spannende Episode, wie lang nichts passiert und wie Abraham ungeduldig wird. Und dann anfängt Gott auf die Sprünge zu helfen. Ich fühle mich so ertappt, weil Warten nicht die größte Leidenschaft ist, die ich habe. Ich finde eh, heute können wir ja alle gar nicht mehr warten. So sitzt eine Arztpraxis an der Bushaltestelle irgendwo. Wir halten keine 30 Sekunden aus, ohne dass wir unser Smartphone rausziehen und irgendwas tun. Wir warten und dürfen nichts tun. Abraham wartet, 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 es passiert nichts. Und dann kommt er auf diese fantastische Idee und zeugt mit der Magd von Sarah den Ismael. Und irgendwann meldet sich Gott und sagt, ich mag den Ismael, aber das ist nicht mein Plan. Also Gott, jetzt. Und dann schenkt Gott über ein Wunder im hohen Alter den Isaak. Und plötzlich fängt an, und jetzt wird's interessant, Leute. Plötzlich fängt an, für Abraham sich ein Bild zu formen, wie Gottes Zusage doch wahr werden könnte. Ja, der Isaak, der wird es sein. Der wird Stammhalter und Stammvater werden. Und dann kommt es mit den Sternen und mit dem Sand. Und jetzt kommt Gott in diese Situation, wo bei Abraham plötzlich klar ist, wie cool Gottes Weg ist. Und Gott sagt, und ganz wichtig, das Vorzeichen, Gott will das Herz von Abraham prüfen. Das ist so wichtig, dass wir das erkennen, weil ich vor allem von Menschen, die nicht an Gott glauben, manchmal diese Geschichte höre, was ist das denn eigentlich für ein Gott, der Abraham sagt, er soll sein Kind opfern. Was für ein Gott will, dass ein Kind geopfert wird? Leute, es ist ein Riesenmissverständnis hier im Raum. Gott will nicht, dass Kinder geopfert werden. Ganz im Gegenteil, wir wissen sogar, dass er das nicht will, weil Gott sich mehrfach in der Bibel darüber ausspricht, wie widerlich er findet, wie heidnische Völker Kinderopfer machen. Und die Bibel hat diese Bezeichnung, die anderen Völker lassen ihre Kinder durchs Feuer gehen. Und dieses durchs Feuer gehen heißt, die Kinder wurden geopfert. Und Gott findet es widerlich. Jetzt sagt Gott zu Abraham, Abraham, ja, bitte, Herr, was? Ich habe was Neues für dich. Okay, was, Herr? Nimm deinen Sohn, den einzigen, den du hast, das ist an Ironie schon nicht zu übertreffen, und opfere ihn mir. Krass. Und Gott prüft das Herz von Abraham. Und dann lesen wir diese unglaubliche Geschichte, dass Abraham loszieht zum Berg, um Isaak zu opfern. Und die laufen zusammen den Berg hoch. Und ich möchte, den Moment, der wird beschrieben in der Bibel, an dieser Stelle könnt ihr in Ruhe dann danach durchlesen, dass Isaak irgendwann sagt, Papa, ich weiß, wir gehen opfern. Und ich sehe auch, wir haben Brennholz und wir haben Feuer. Papa, ich weiß, du wirst langsam alt. Und manchmal vergisst du Dinge. Da gibt es diese eine Sache, die wir nicht haben. Kommst du drauf? Und Gott sagt, Gott wird schon nach dem Opfer sorgen. Und dann kommt sie oben an und Abraham geht weiter und fesselt den Sohn. Ich mag mir nicht vorstellen, was für ein Szenario da war. Wir gehen da schnell drüber. Aber dein Kind zu fesseln, da hinzulegen. Und bis zu dem Moment, wo Abraham das Messer in die Höhe hebt, um seinen Sohn Gott zu opfern. Und jetzt bricht Gott aus dem Himmel herein und ruft, Stopp! Und ich glaube zutiefst, weil er es nie wollte. Ich bin mir da ganz, ganz sicher. Aber er sieht, Abraham wäre sogar bereit, und das ist so spannend, nicht nur sein Kind, das er liebt, sondern auch seine Agenda, seine Auslegung dessen, wie Gottes Verheißung funktionieren kann. Und das ist so wichtig, denn ihr Lieben, ich packe mich da an meine eigene Nase, manchmal denke ich in meinem Leben, jetzt habe ich eine Idee, wie Gott Dinge tun könnte. Und manchmal verliebe ich mich so in meine Idee, wie Gott sich das gedacht hat, dass ich nicht mehr sehe, was er sich wirklich gedacht hat. Und Leute, lasst uns da nicht so schnell drüber weggehen. Das passiert so schnell. Auch gerade in geistlichen Themen. Du hast einen Dienst, du hast vielleicht eine Art von geistlichem Dienst und es läuft gut und du merkst, jetzt bin ich in meiner Salbung. Das ist Gottes Wille. Muss nicht sein. Gott kann ganz anders Dinge vorhaben zu tun, das merken wir an der Stelle. Und dann greift er ein, denn er wollte nur sehen, Abraham, bist du bereit, neben deinem Sohn auch deinen Traum mir zurückzugeben? Und jetzt kommt das Schöne, und deswegen nenne ich diese zwei Geschichten auch im Zuge dieser Reihe über Gottes Namen, dass Abraham in 1. Mose 22 Vers 14 dann sagt, und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen. Gott ist Jahwe Jireh. Gott ist ein Gott, der versorgt. Gott ist ein Gott, der vorsieht. Nehmen wir Isaaks Frage, wo ist das Opfertier? Und Abraham weiß schon, Gott wird für das Opfertier sorgen, weil Gott vorsieht. Er sieht schon, was da vorne ist. Er sieht, was um die Ecke ist, bevor ich es sehen kann. Gott ist der Gott, der versorgt. Gott ist ein Gott, der auch schöne Variante der Übersetzung, er sehen wird, er sieht. Gott ist Jahwe Jireh. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überall zahlreich machen. Das wiederholt Gott sein Versprechen. Wie die Sterne am Himmel, wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde Besitz nehmen. Und in deinem Namen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Weil Abraham sagt, du bist mein Gott, der vorsieht. Weil Abraham sagt, und Abraham gilt als der Vater des Glaubens. Wir lesen oft auch später im Römerbrief, dass Abraham deswegen kriegte, was er kriegte, weil er glaubte. Und ich spreche eindringlich in uns rein. Wie sieht's aus um unseren Glauben und unser Vertrauen in Gottes guten Plan? Auch dann, wenn er an die uns lieb gewordenen Auslegungen unseres Weges dran geht. Mei Leute, ich schäme mich dafür. Aber wie oft habe ich schon gedacht, jetzt habe ich kapiert, was Gott mit mir vorhat. Und mehrere Male hat Gott das dermaßen ausgehebelt. Rockstar war mein Lieblingsplan von denen, die ich gehabt habe. Rapstar, um genau zu sein. Aber und es sah auch so danach aus und Gott meldet sich und sagt, ich hätte da noch einen. Und ehrlich, als mein damaliger Mentor da mit um die Ecke kam, Peter, magst du jetzt, wo du auf der Bühne bist und Hip-Hop machst, nicht Bibelschule besuchen und Pastor werden? Mein erster Impuls war, hallo? Nee? I've got the move like Jagger. Ich hab mich gesehen, wie ich mit 60 noch auf der Bühne stehe. Es kommt der um die Ecke, sagt, Pastor werden? Schuss nicht gehört. Und Gott macht was mit dem Herzen von meiner Frau und mir. Und ich werde Pastor. Summer. Und heute darf ich junge Hip-Hop-Artists begleiten als Mentor. Aber Gottes Plan war nicht, dass ich bis alter Mann auf der Bühne stehe und es selber mache. Sondern in der Papa-Rolle wäre ich nicht drauf gekommen. Passt aber zum weißen Bart besser. versteht ihr? Und dann dachte ich, gut, jetzt bin ich Pastor. Und dann kommt Gott um die Ecke und sagt, und jetzt ist Schluss mit Pastor, jetzt kommt wieder was anderes. Wir Menschen wären geneigt zu sagen, Gott, weißt du dann mal was? Aber darum geht es nicht. Ich glaube, es geht darum, zu hören und mutig zu sein. Wenn Gott spricht, sind wir bereit zu tun. Und ich glaube, da liegt die Stärke Gottes drin. Das braucht das Bewusstsein. Und deswegen müssen wir über die Namen Gottes sprechen. Uns draufzustellen, zu sagen, ja, ich kann das machen, aber nur, weil ich weiß, du bist Jahwe Jire. Du bist der Gott, der vorsieht, der ersieht, der versorgt und der weiß, was er tut. Inklusive, ich muss es deswegen nicht wissen. Aber ich wüsste so gern. Kennt ihr das? Und das macht was mit unserer Sicherheit. Und wir sind schon gern sehr, sehr geplant und beherrscht. Und Unsicherheit, die wenigstens, es gibt die Abenteurertypen unter uns, die brauchen keinen soliden Boden. Aber es gibt die Punkte, da ist es eine Erschütterung. Und dann zu wissen, dieser Gott wird dich nicht fallen lassen. Fakt, das verändert alles. Wenn wir lesen über die Vaterschaft Gottes im Matthäusevangelium und dieser Vergleich von Vater und Kind wird gebracht, oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bitten würde, ihm einen Stein geben wird? Machst du doch nicht. Der mieseste Dad-Joke ever. Papa, ich habe Hunger. Brot, hier ist ein Stein. Dann musst du dir zurecht anhören, Papa, du bist nicht witzig. Wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Das ist etwas, worauf wir uns verlassen können. Und wisst ihr, was so verrückt ist? Wir lieben die Geschichten zu hören, wo Menschen das erleben. Aber sind wir bereit, den Preis zu zahlen, den es braucht, damit du diese Geschichten erleben kannst? Wo bleiben wir in unserem Safe Space, in unserer Wohlfühlzone, in diesem Netflix-Wohnzimmer-Couch-Moment, wo wir safe sind und gemütlich sind und beschweren uns die ganze Zeit, in meinem Leben erweist sich Gott nicht sehr wundermäßig. Wisst ihr, was ich meine? Das ist eine Diskrepanz, die wir durch unseren Lebensstil haben, und wir werden da nur rauskommen, indem wir es wagen, Schritte zu tun. Mutige Schritte ihm entgegen. Ich habe euch noch ein Beispiel, und zwar möchte ich euch erzählen, ich weiß nicht, wer von euch ihn kennt, von John G. Lake. John G. Lake war ein Erweckungsprediger am Anfang 1900. Und er hat wundersame Dinge mit Gott erlebt. John G. Lake war neben seinem geistlichen Dienst auch Herausgeber einer Zeitung und als Immobilienmakler tätig. Und das dermaßen erfolgreich, dass die großen Unternehmen seiner Zeit John G. Lake als Berater hinzuriefen und sagten: John, berate uns, wie man wirtschaftlich erfolgreich wird. Das war die Aufgabe von ihm. Und er hat Veranstaltungen gemacht, große Dinge gemacht, Geld verdient, war reich. Plötzlich kommt Gott und meldet sich und sagt: John, alles schon sehr gut, was wir machen. Jetzt geht's nach Afrika. Und das hieß, alles verkaufen, was er hat, alles aufgeben, um die Finanzierung dieser Reise zu machen. Die Überfahrt, das muss alles so teuer gewesen sein, dass es am Ende so war. Und wir reden hier von John, 7 Kindern und seiner Frau Jenny. Dazu nahm er noch ein paar Freunde mit, und es war so, dass am Schluss noch $2,000 fehlten, dass sie die Reise machen können. Und es war kurz vor der Abreise und John G. Lake ging die Muffe. Er hat angefangen, Panik zu kriegen. Diese $2,000 mussten her. Sein Freund oder Begleiter Tom, der auch mit auf die Reise ging, betete, empfing dann einen Eindruck und ging zu John und sagte: Hör auf zu beten, John. Jesus hat mir gerade gesagt, dass er uns die $2,000 schenken wird. Das Geld wird in 4 Tagen bei uns eintreffen. Sehr präzise. Innerhalb dieser 4 Tage kamen 4 Briefe an bei ihm mit jeweils $500 drin. Also vertrauen die und gehen nach Afrika ohne Missionsgesellschaft. Einfach nach Afrika, weil Gott gesagt, nach Afrika. Wohin? Jetzt fahrt mal nach Afrika. Und Missionsgesellschaft, Veranstaltung, Gott wird ersehen. Und die steigen in dieses Boot und machen als Familie mit diesem großen Team die Überfahrt nach Afrika. Und jetzt tut sich ein Problem auf. Denn zu dieser Zeit hat die Einwanderungsbehörde vorgesehen gehabt, dass jede Familie einen Barbesitz von $125 vorweisen muss, um einreisen zu können. Der Kassensturz an Bord des Schiffes aber ergab ein Übrig von $1,50 plus. Und jetzt sehen die bereits den Zielhafen in Johannesburg und haben immer noch $1,50 im Geldbeutel. Und die Frau von John G. Lake, die Jenny, wird nervös und sagt: John, was machen wir? Die lassen uns nicht von Bord, wenn wir nicht $125 haben. Was sollen wir tun? Und John G. Lake sagt: Na, wir gehen von Bord und stellen uns in die Schlange bei der Einwanderungsbehörde. Gott wird es machen. Stellen sich in die Schlange, gehen von Bord. John G. Lake steht in der Schlange von hinten, tippt ihm ein Mann auf die Schultern und sagt: Könnten Sie mir sagen, wer Sie sind und was Sie machen? John G. Lake erzählt und der Mann sagt: Irgendwie habe ich das Gefühl, ich soll Sie unterstützen und habe Ihnen hier $200. Die gehen in der Schlange weiter vor, er zahlt diese $125 für sich, seine Familie, und sie stehen in Johannesburg am Hafen. Jetzt sind wir hier. Ich mag mir nicht vorstellen, wie sich dieser Moment angefühlt hat. Die sind am Hafen, plötzlich sehen sie, wie übers Hafengelände eine Frau wie wild in der Gegend umeinander läuft und irgendwelche Leute anquatscht. Vor meinem inneren Auge, als ich das gelesen habe, diese Geschichte, sehe ich ein gackerndes Huhn, wie sie zwischen den Menschen rumläuft und quatscht alle möglichen Leute an, bis sie zu John G. Lake kommt und sagt, sind Sie eine Missionarsfamilie aus Europa? Und er, ja. Wie viele sind Sie? Ja, also hier mein Begleiter und ich, meine, wir sind 9 Köpfe. Dann sind Sie das. Wie, dann sind Sie das? Ja, ich habe von Gott empfangen, ich soll hier an diesem Tag an den Hafen kommen und dort wird eine Missionarsfamilie aus Europa kommen und die wird 9-köpfig sein. Und dieser Familie soll ich ein Haus geben, in dem sie wohnen kann. Steigt mit mir ein, in Kutsche, was auch immer. Und die sind in ein voll möbliertes Haus geführt worden, wo sie wohnen konnten, weil Gott diese Frau dahin geschickt hat. Nach einer Woche predigt John G. Lake das erste Mal. Bei seiner ersten Predigt sind 500 Zulus anwesend. Nach weniger als einem Jahr hat John G. Lake 100 Gemeindegründungen bewegt dort. Und als er 1912 nach Ende seiner Zeit in Afrika wieder zurückfährt, hat er 1250 Prediger zugerüstet, 625 Gemeinden gegründet und es gab rund 100.000 Menschen, die sich durch den Dienst von John G. Lake zu Jesus bekehrt haben. $1,50. Leute, sowas ermutigt mich mega. Und jetzt verrate ich euch was, das ist der Spoiler des Tages. Es ist derselbe Gott, an den du glaubst. Und wenn du noch nicht an ihn glaubst, und ich richte mich hier auch ganz bewusst an dich, wenn du im Stream zuhörst oder wenn du das Ding auf YouTube guckst, warum auch immer, vielleicht guckst du das Ding und weißt nicht mal, warum du es guckst. Dieser Gott ist der Gott, der versorgt. Dieser Gott ist der Gott, der dich liebt. Dieser Gott ist der Gott, der so ein guter Vater ist, dass er, wenn du sein Kind bist, ihn um Versorgung bittest, keine Scherze macht, sondern versorgt. Er ist Yahweh Jireh, der Gott, der ersehen wird und der Gott, der vorsorgt. Meine Frage an dich ist, glaubst du das? Und darum geht's. Glaubst du das? Und Glaube ist kein Gefühl. Glaube ist eine Entscheidung. Glaube heißt, ich glaube, das trägt und ich stelle mich bewusst drauf. Auch wenn ich mich nicht so fühle. Das ist Glaube. Ich mag mir nicht vorstellen, was für Emotionen in Abraham vonstatten gegangen sind bei der langen Reise zum Opfer hin. Aber er hat geglaubt und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Glaubst du das? Dieser Gott ist keine Religion. Dieser Gott ist Beziehung. Dieser Gott ist Begegnung. Dieser Gott ist Umarmung. Dieser Gott ist Liebe. Es geht nicht darum, dass du Regeln befolgen musst. Dank Jesus geht es nicht mehr um Regeln. Es geht um Erlösung und es geht um das Ausrufezeichen, du bist so gut genug und geliebt genug, wie du bist. Vertraust du mir? Vertraust du mir, dass du auch bei mir bleibst, selbst wenn du nach deiner eigenen Meinung ungenügend bist? Oder es nicht gut hinkriegst. Oder vielleicht sogar religiöse Spinner sagen, so wie du sagst, dass du bist, oder so wie du bist, kannst du Gott nicht gefallen. Leute, das ist eine Lüge. Du gefällst Gott so, wie du bist. Vielleicht liebt uns manchmal Gott so sehr, dass er uns hilft, uns noch zu entwickeln, noch näher zu ihm hin. Aber nehmen und sehen und vergeben und umarmen und versorgen, tut er uns nicht abhängig von Leistung. Das mache ich auch immer so bei meinen Töchtern. Ich habe Hunger, Papa. Ja, aber erst wenn du. Ja, manchmal machen Eltern so quid pro quo Sachen, aber bei Essen? Ja, mit Mittagessen gibt es erst, wenn du gelernt hast und eine Eins hattest in Englisch. Ha, Papa, die Arbeit ist erst nächste Woche. Tja. Das machen wir nicht. Bei Gott denken wir aber, ja, ich glaube, Gott versorgt mich jetzt nicht, weil mein Verhalten war nicht so gut. Ehrlich, ganz ernsthaft, was ist denn das für ein Bild von unserem himmlischen Vater, das wir da haben? Glaubst du das wirklich? Dann hast du echt ein Problem. John G. Lake sagte, dieses Zitat möchte ich euch nicht vorenthalten. Das Geheimnis des Christseins ist, zu sein. Einfach zu sein, nicht zu tun. Im Englischen gibt es dieses schöne englische Wortspiel. Es heißt human being, nicht human doing. Ich glaube, da liegt ein Geheimnis drin. Ja, vielleicht kann man das als Christsein bezeichnen. Es heißt Christsein, nicht Christtun. Die Frage ist, kann ich wirklich sein? Es liegt darin, ein Besitzer und Träger der Natur Jesu zu sein. Und das hast du niemals verdient. Dass du dieser Träger der Natur Jesu sein darfst, geschieht durch ein Geschenk. Er lässt dich diese Natur von sich sein. Oh, das ist so entspannend. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, ob die Predigt heute gut ist. Weil es hängt gar nicht von mir ab. Ich kann mich schlecht vorbereiten. Das ist dann euch gegenüber nicht fair. Aber ob was ankommt, liegt da drin, was Gott wirkt. Und das ist so entspannend. Wenn wir glauben, dann sind plötzlich unsere Limitierungen nicht mehr relevant. Wir lesen in Markus 9, Vers 23, alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Alle Dinge sind möglich dem, an den wir glauben. Und er kann Physik außer Kraft setzen, er kann unsere Historie außer Kraft setzen. Er beruft Menschen, wo wir auf die letzten Momente nie auf die Idee gekommen werden, diese Menschen einzusetzen. Es ist jenseits unseres Horizontes. Aber oft hat es auch was mit Stolz zu tun und mit unserem Ehrempfinden. Weil es hat was damit zu tun, zu sagen, ich gebe ab und ich gebe meine Pläne ab und meine Träume ab und meine Sicherheit auch ab, weil ich meine Sicherheit auf dich setze als Sicherheit. Also eigentlich ist es ein Tausch. Es ist nicht unsicher sein. Es ist meine unsichere Sicherheit gegen die sicherste Sicherheit eintauschen. Aber Leute, das braucht demütig Haltung, sich unterstellen. Und ich finde es ganz großartig formuliert im 1. Petrus 5, Vers 6. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Hier Fokus, mächtige Hand Gottes. Das ist das Keyword, ja. Damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Und das wird er tun, zur rechten Zeit. Und wie machen wir das? Indem ihr alle Sorge auf ihn werft. Also die Demütigung uns selbst heißt, ich kümmere mich nimmer selber um meine Sorgen. Das ist mich demütigen. Heißt Gegenteil ist, ich muss mich selbst versorgen, ist Stolz. Demütig sein heißt, du machst das und ich vertraue dir. Ich muss nicht selber groß sein an der Stelle. Denn er ist besorgt für euch und das ist der Grund, warum. Ihm liegt an euch. Wenn du nur irgendeine Nummer bist, dann hast du Grund zur Sorge, aber wenn ihm an dir liegt, hast du keinen Grund zur Sorge. Ihr Worshipper, ihr dürft sehr gerne schon nach vorne kommen. Ich spreche eine Einladung an dich aus. Ich mache das ganz konkret und einfach, und zwar für jeden von uns, der schon lang dabei ist, aber vielleicht an dem Punkt kämpft. Und das ist keine Schande, Leute. Lieber heute angehen als nie. Oder für die von uns, für die online, für die am Stream, egal wie, die sagen, für mich ist das noch neu. Aber mich reizt das und ich will das. Wenn du Sorgen hast, dann bete, bitte und vertrau, sei sicher, dass Gott dich versorgt, weil er dein gütiger und fürsorglicher Vater ist, der dich liebt. Und wenn du sagst, und das möchte ich an der Stelle auch noch hinzufügen, ja, aber er ist gar nicht mein Vater, ich bin kein Kind Gottes, das ist kein Problem. Der Aufnahmeantrag in Gottes Familie ist für dich direkt da. Und du musst nicht mal in die Shownotes gehen vom YouTube-Podcast, sondern es ist nur ein Gebet, das du sprechen musst. Und das ist: Gott, ich will es nicht mehr selber versuchen. Ich will mit dir. Und durch Jesus begegnest du mir auf Augenhöhe. Ich demütige mich unter deine mächtige Hand und sage, ich will, dass du mein Vater bist. Und dieses Gebet kannst du sprechen, wo du bist und wann immer. In Freude oder in Not. Und das ist wirklich lebensverändert. Gott hat es immer so getan. In der Geschichte, gestern, heute und ich bin sicher, er wird es auch morgen tun. Weil er der gleiche ist. Gott hat es getan durch Elisa mit dem Öl der Witwe, mit dem Volk Israel, der Teilung des Schilfmeeres, mit allem, was kam, in größter Bedrängnis, Versorgung durch Manna und durch Wachteln, durch Wasser aus dem Felsen. Gott sah vor und versorgte Abraham mit einem Opferlamm und Isaak und er zeigte sich als Jahwe Jireh. Gott liebt es, dem zu geben, der bittet. Gott führte Menschen wie John G. Lake und viele Helden und Heldinnen, die Bibel nennt sie die Wolke an Zeugen, durch Vertrauen hindurch in seinen guten Plan. Und in deinem Leben hat er es wahrscheinlich auch schon getan. Gott wird auch dich versorgen. Und nochmal, wenn du Sorgen hast, dann bete, bitte und vertrau mit sicherem Grund, dass Gott dich versorgt, weil er ein guter und fürsorglicher Vater ist. Und eben nicht nur der Vater von irgendjemand, sondern deiner. Gott versorgt. Er ist Jahwe Jireh. Der Herr wird ersehen. Sei gesegnet und sei mutig. Komm, himmlischer Papa. Komm, schenk neue Begegnungen mit dir und den Mut, auch wenn nötig, Schritte zu tun, auf deine Sicherheit hin. Und ich spreche einen Segen aus für dich, der du diese Botschaft hörst, egal wo du gerade bist. Dass dieser lebendige Gott dir begegnen möge in seiner Vaterschaft und Fürsorge. Und ich möchte aussprechen, dieser Jesus, der uns mit offenen Armen am Kreuz, die Hände weit ausgestreckt mit einem Komm zu mir des Vaters symbolisiert hat, wo keine Trennung mehr nötig ist. Dieser Jesus, ziehe auch in deiner Hand dorthin, wo Gott dich haben möchte. Und wenn du magst, dann stehen da, glaube ich, große Abenteuer für dich bereit, wenn du dich auf ihn verlässt. Danke, Jesus. Gieß aus deiner Liebe neues Vertrauen und komm, du Heiliger Geist, mit dem, was es braucht. Danke.